Herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem Montag, den 13. Oktober 2025. Ich bin Gernot Stanowski und das sind unsere heutigen Themen. Das Sondervermögen von 500 Milliarden Euro sollte in Deutschland ursprünglich in Infrastruktur fließen. Das Geld könnte aber nun dazu verwendet werden, um andere Löcher zu stopfen. Über diesen Verschiebebahnhof sprechen wir mit Dirk Meier. Er ist Professor für Ordnungsökonomik an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Am Freitag wurde die venezuelanische Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Über die Auswirkungen des Preises und die Reaktionen hören wir die Einschätzung unseres Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. In Deutschland fehlen 1,2 Millionen Wohnungen. Mit dem neu beschlossenen Bauturbo sollen jetzt Bürokratie und Wartezeiten abgebaut werden. Über dieses Vorhaben und ob es funktionieren kann, sprechen wir mit Bauunternehmerin Susanne Hussmann. Und wie gut ausrangierte Politiker in Deutschland versorgt werden, betrachtet Frank Wahrlich in seinem Kommentar des Tages. Soweit unsere Themen hier bei Kontrafunk aktuell. Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Sendung. Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Beim Koalitionsgipfel letzte Woche im Bundeskanzleramt wurde unter anderem auch über Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur gesprochen. Das Ergebnis war, es werden 3 Milliarden Euro zusätzlich für den Straßen- und Schienenbau bereitgestellt. Das Geld wird durch Umschichtungen im Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität mobilisiert. Insbesondere für bereits baureife Projekte. Kanzler Merz hat ja betont, alles, was baureif ist, wird gebaut. Das von der Bundesregierung im Zuge einer Reform der Schuldenbremse eingerichtete Sondervermögen von bis zu 500 Milliarden Euro soll bis 2036 in Infrastruktur und Klimaneutralität fließen und davon 100 Milliarden direkt an Länder und Kommunen. Dirk Meier ist Professor für Ordnungsökonomik an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Er sieht an diesem Konzept einen Verschiebebahnhof für nicht gedeckte Ausgaben. Ich begrüße ihn jetzt und wir sprechen darüber. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Herr Danowski aus Hamburg.
Zunächst mal, was meinen Sie mit diesem Verschiebebahnhof?
Der Verschiebebahnhof kann zweierlei bedeuten. Zum einen gibt es den sogenannten Kernhaushalt. Und jetzt können beispielsweise bereits vorhandene Investitionsprojekte umgewidmet werden in diese Sondervermögen, in das Sondervermögen Infrastruktur insbesondere. Dann haben wir im Kernhaushalt Platz für andere Dinge, wie beispielsweise die brennenden Sozialausgaben, die dann quasi die Investitionen ersetzen und de facto dann auf Kredit finanziert sind. Also keine Investitionen, sondern Kredite. Der zweite Verschiebebahnhof besteht aus den drei neu im Mai im Grundgesetz formulierten neuen Möglichkeiten der Verschuldung. Das ist zum einen der Verteidigungssektor, die Bereichsaufnahme Verteidigung, wo alles über 1% des Bruttoinlandsproduktes, was für Verteidigung ausgegeben wird, kreditfinanziert wird. Da ist also kein Deckel drauf, ob das 3, 4, 5% sind, alles möglich. Zweitens diese 500 Millionen Infrastruktur und drittens 0,35 Zusatzverschuldung pro Jahr gemessen am Bruttoinlandsprodukt, was die Länder jetzt neu bekommen haben. Beispielsweise Hamburger Hafen, da müssen wir eine Menge renovieren, aber auch neu bauen für die Containerriesen. Der Hamburger Hafen ist auch ein militärisch wichtiger Punkt im Sinne von Umschlagplatz. Insofern könnte ein Teil dann aus dem Militärhaushalt oder aus dieser Bereichsausnahme Verteidigung reinfließen. Genauso brauchen Schiffe Landstromanbindung. Dann sind wir beim Klima- und Transformationsfonds. Die 100 Milliarden, die aus dem Infrastrukturvermögen oder besser Kreditfonds dort reinfließen, können dann einfach umgeschichtet werden für die sogenannte Klimaneutralität.
Und die Ergebnisse des Gipfels letzter Woche bestätigen die Ihrer Meinung nach den Begriff des Verschiebebahnhofs?
Also das, was man hören kann, auf jeden Fall. Denn diese 3 Milliarden, die jetzt zusätzlich reinkommen, die bestehen ja bereits. Und auch allein die Formulierung, dass das Infrastrukturvermögen, diese 500 Milliarden, ab 1.1.25 gezogen werden können, spricht ja dafür, dass bereits vorhandene Projekte vorgenommen werden können, also ganz klar Mitnahmeeffekte. In diesem Fall nicht zusätzlich, sondern es wird dann einfach Vorhandenes mitgenommen und dann ist Platz für, wie ich schon erwähnte, konsumtive Ausgaben.
Mhm. Sie haben diese 3 Milliarden für den Straßenbau auch schon erwähnt, die bereitgestellt werden. Verkehrsminister Schnieder hatte vor wenigen Tagen erst von einem Finanzierungsbedarf von 15 Milliarden gesprochen. Da das Geld nicht zur Verfügung steht, hat die Autobahn AG einen Baustopp verhängt. Warum ist trotz Infrastrukturvermögen da kein Geld da?
Ja, das Problem besteht darin, dass die Grundgesetzänderung durch ist, aber noch kein Durchführungsgesetz beschlossen worden ist. Das liegt lediglich im Entwurf vor. Und ehe dieses Durchführungsgesetz nicht beschlossen ist, können auch in diesem Bereich keine Ausgaben oder keine Kredite gewährt werden. Mit anderen Worten, die Bauindustrie steht im Augenblick vor gepackten LKWs, aber die dürfen nicht losfahren, weil kein Geld vorhanden ist. Es wurde bereits Geld und es wird jetzt Geld durch Umschichtungen vorgenommen, die der Haushaltsausschuss quasi beschlossen hat. Und diese Gelder kommen im Augenblick noch aus dem Kernhaushalt.
Ich muss ehrlich sagen, wenn man sich mit diesem ganzen Thema beschäftigt, ist es nicht immer einfach, da mitzukommen. Und oft kommt einem das wie ein Taschenspielertrick vor. Sie sagen Verschiebebahnhof. Aber die Frage ist doch, gibt es irgendjemanden in der Bundesregierung, der sich wirklich damit auskennt und da noch den Überblick behält? Oder sitzen die da und verlassen sich auf Sie?
Also auf mich wird sich sicherlich nicht verlassen werden. Ich war in der Anhörung dabei und wie das so häufig bei Anhörungen ist, wird man geladen, man darf dort seinen Standpunkt vertreten, aber es ist sehr selten, dass dann auch davon etwas in den Gesetzentwürfen hineinkommt. Ob jemand das durchblickt, ich denke schon, aber es ist wichtig, dass die gesamte Gesellschaft das nicht durchblickt, weil wenn sie es durchblicken würde, dann würde man sehen, dass all das, was gesagt wird an Zusätzlichkeit an Investitionen und hinsichtlich Generationengerechtigkeit, dass diese beiden Punkte in diesen augenblicklichen Politiken überhaupt nicht berücksichtigt wird.
Wir haben es auch schon angedeutet, es gibt möglicherweise auch eine Priorisierung in Sachen Bundeswehr, Ausgaben für Rüstung, für Verteidigung und die Infrastruktur guckt in die Röhre. Also bei all dem, was Sie jetzt beschrieben haben, ist das das, worauf es dann am Ende hinauslaufen wird?
Nein, so kann man das nicht sagen. Die Bereichsausnahme Verteidigung ist ein Sonderposten der Verschuldung, der nach oben hin offen ist. Da gibt es keine Konkurrenz quasi, außer dass irgendwann die Bundesrepublik Deutschland sozusagen als Schuldner in die Bedrohung kommt, so ähnlich wie es Frankreich zurzeit ein wenig geht. Das Infrastrukturvermögen, die 500 Milliarden, sind nebenbei zu tätigen. Allenfalls könnte es sein, dass in gewissen Bereichen die Ressourcen knapp sind, auf Deutsch die Arbeitskräfte knapp sind und dann diese vielen Kredite vergeben werden, aber das, was der Staat dafür letztendlich bekommt, durch Preissteigerung verraucht. Da gibt es insofern eine gewisse Konkurrenz, aber es gibt keine Konkurrenz in dem Bereich zwischen den Krediten.
Der Investitionsbegriff im Sondervermögen ist ja breit gefasst und beinhaltet auch sogenannte konsumtive Ausgaben, also Subventionen unter anderem für E-Autos, aber auch private Fördermaßnahmen, ohne dass eine strenge Zusätzlichkeit der Mittel verlangt wird. Damit können staatliche Gelder in nicht prioritäre Zwecke umgelenkt werden. Was ist denn an dieser Auslegung problematisch? Und wie sollte der Investitionsbegriff stattdessen definiert werden?
Ja, von den 500 Milliarden gehen 100 Milliarden in den Klima- und Transformationsfonds. Dort gibt es keine öffentlichen Investitionen, sondern wie Sie schon gesagt haben, da wird beispielsweise im Augenblick die E-Mobilität, also privater Konsum, gefördert. Keine Investition. In dem Bereich der 100 Milliarden, die an die Länder und Kommunen gehen, fehlt das Kriterium der Zusätzlichkeit. Das heißt auf Deutsch, Mitnahmeeffekte sind möglich, Umwidmung in Konsum ist möglich und von daher haben wir in den Bereichen nicht das, was wir traditionell an Investitionen sehen, sondern in weiten Bereichen konsumtive Ausgaben. Und diese konsumtiven Ausgaben haben keine Langzeitwirkung im Sinne von, dass sie das Produktionspotenzial erhöhen. Die 300 Milliarden, die jetzt übrig bleiben für den Bund aus dem Infrastrukturvermögen, könnten, das Produktionspotenzial heben, indem beispielsweise Brücken saniert werden, der Hamburger Hafen eine bessere Anbindung bekommt und so weiter und so fort. Aber das sind ja in erster Linie Reparaturmaßnahmen. Sprich, es wird nichts neu geschaffen, sondern das Alte wird renoviert. Damit schaffen Sie keine neuen Produktionsmöglichkeiten, sondern können allenfalls das Vorhandene wieder fit machen. Und eine Wachstumsinitiative würde bedeuten, dass wir uns bei dem Kriterium der Zusätzlichkeit auf Neuinvestitionen, aber nicht auf Reparaturen festlegen. Diese 10% Zusätzlichkeit, die im Gesetzentwurf stehen, beziehen sich auf alles, was Investitionen betrifft, also vorrangig Reparaturen. Und das dürften in etwa schätzungsweise 80% der Mittel sein. Lediglich 20% könnten dann das Kriterium der Zusätzlichkeit erfüllen, indem Neuinvestitionen, also etwas Neues gemacht wird, sprich neue Datenautobahnen, dass wirklich neue Straßen irgendwo gebaut werden, wenn sie dann tatsächlich noch notwendig sein sollten. Wir sind eine alternde Gesellschaft, da steht auch das in Frage.
Wenn jetzt konsumtive Ausgaben damit einbezogen werden, führt das dann zu Fehlanreizen Ihrer Meinung nach?
Ja, nicht zu viel anreizen, sondern sagen wir mal so, wie man im Augenblick bei den Haushaltsverhandlungen sah und auch für die kommenden Jahre sieht, fehlen dem Finanzminister 127 Milliarden Euro, ich glaube bis 2028. Das heißt, es gibt Mittelknappheit. Und um diese Mittelknappheit zu lösen, sind natürlich diese neuen Schuldentöpfe sehr geeignet. Auch wenn sie das Label Zusätzlichkeit und Investition und Wachstum haben, werden sie genutzt, um dafür Freiräume für die im Augenblick gesellschaftlich angesagten Sozialausgaben zu bringen, die natürlich auch Wählerstimmen ermöglichen. Nehmen Sie einfach die Rente. Der Bundeszuschuss beträgt in etwa ein Drittel des Bundeshaushaltes, der in die Rente fließt. Die Mütterrente, die jetzt beschlossen worden ist, und Rente mit 63, das sind doch alles konsumtive Ausgaben, die möglich sind, um die Wählerschaft zu befriedigen.
Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang auch immer wieder auftaucht und wohl zentral ist, ist der Begriff der Schuldentragfähigkeit. Wenn Sie den ganz kurz erläutern könnten und sagen, was er in diesem Zusammenhang für eine Bedeutung hat.
Ja, Schuldentragfähigkeit heißt, dass die Bundesrepublik die aufgenommenen Kredite jetzt irgendwann wieder zurückzahlen kann, also die Kredite einschließlich Zinsen. Das setzt aber voraus, dass zukünftig neue Steuereinnahmen generiert werden müssen. Und wenn Sie Klimaschutz betreiben, E-Autos fördern, dann kommen da keine neuen Steuereinnahmen rein. Genauso die konsumtive Verausgabung wird nur mäßig neue Steuereinnahmen bringen. Sie können insbesondere neue Steuereinnahmen generieren, wenn Sie das Produktionspotenzial, also die Produktivität auch des ganzen Produktionsapparates der Industrie hier in Deutschland erhöhen. Aber das wird nur zum Teil stattfinden. Insbesondere müssten Sie sehen, dass mit diesen Infrastrukturkrediten, auch wenn tatsächlich neue Investitionen getätigt werden, diese ja irgendwann auch mal wieder erhalten werden müssen, mit anderen Worten repariert werden müssen. Also es hat Folgekosten, nicht nur in der Erhaltung, sondern auch im Betrieb. Vieles muss dann quasi im Betrieb gehalten werden durch Arbeitsaufwand und dieses Personal muss auch zukünftig gezahlt werden. Das wird also sehr eng werden, mit anderen Worten. Es werden weitere Ausgaben folgen und die Steuermehreinnahmen, die stehen relativ stark in den Sternen. Mit anderen Worten, die Schuldentragfähigkeit verschlechtert sich.
Welche Vorschläge zur Verbesserung gibt es denn? Welche strukturellen haushaltspolitischen Reformen sind aus Ihrer Sicht denn notwendig?
Man müsste klar in dieses Durchführungsgesetz schreiben, dass von diesen 10% zusätzlichen Investitionen erstens auch die Länder und Kommunen diese Zusätzlichkeit erfüllen müssen und zum anderen, dass als Investitionsbegriff diese 10% mindestens, sagen wir mal 8% in Neuinvestitionen fließen müssen. Dann bleiben 2% für Reparaturen, die auf Kredit finanziert werden. Sie müssen überlegen, diese Investitionen wurden ja ehemals bereits kreditfinanziert. Sie werden jetzt quasi doppelt kreditfinanziert, was natürlich für die zukünftige Generation eine wesentliche Belastung darstellt. Und von daher würde man dann dieses Wachstumspotenzial heben und auch die Generationengerechtigkeit fördern, weil dann hat die neue Generation nicht nur die Kredite geerbt, sondern auch neue Investitionen, die sie entsprechend sinnvoll verwenden kann.
Ist denn überhaupt abzusehen, egal ob man jetzt die Brücke repariert oder eine neue Straße baut oder eine neue Brücke baut, Infrastruktur, der Nutzen davon ist ja noch relativ abstrakt. Gibt es da Berechnungsmodelle zu sagen, so, wenn diese Straße neu gebaut ist, wird es in so und so vielen Jahren so einen Ertrag bringen? Oder ist das auch alles ein bisschen, soll ich sagen, Glaskugelguckerei?
Also bei größeren Projekten macht man sicherlich eine Kosten-Nutzen-Analyse. Aber Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wenn Sie überlegen, wir sanieren die Straßen, wir entscheiden uns für gewisse Klimainvestitionen, es ist die Frage, ob dann in 10 Jahren diese Investitionen wirklich noch den Wert haben, die heutige Generation diesen Investitionen zumisst. Wenn diese Investitionen entwertet werden, weil die zukünftige Generation oder auch die zukünftigen Notwendigkeiten sich geändert haben, dann haben wir natürlich, betriebswirtschaftlich würde man von Wertberichtigung sprechen, haben die Investitionen nicht mehr den Wert, aber die Kredite haben noch die gleiche Höhe. Dann müsste also eigentlich die laufende Generation immer Kredite zurückzahlen, die erstens den Verschleiß der Infrastruktur bedeuten und zweitens auch Wertminderung durch eine Neubewertung. Das wird überhaupt nicht überlegt in dieser ganzen Diskussion.
Sagt Professor Dirk Meyer. Er ist Professor für Ordnungsökonomik an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Und ich danke ganz herzlich fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Ich widme diesen Preis dem leidenden Volk Venezuelas und Präsident Trump für seine entschlossene Unterstützung unserer Angelegenheit. Das war der entscheidende Satz von der venezuelanischen Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado, als sie erfahren hatte, dass sie den Friedensnobelpreis bekommt. Am Freitag hat diese Nachricht ja dann doch viele überrascht, auch zum Positiven, denn einer Oppositionspolitikerin in einer Diktatur diesen Preis zu geben, ist schon ein Fingerzeig, zumal es eben keine klassische linke Politikerin ist. Was diese Wahl für Venezuela bedeutet, was für eine Symbolkraft sie hat und welche größeren strategischen Folgen sie auch nach sich ziehen kann, darüber spreche ich jetzt mit unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich grüße Sie aus Peru.
Können Sie kurz beschreiben, wer Maria Machado ist und was ihre politische Herkunft ist und was sie bisher so gemacht hat?
Maria Corina Machado war eine Kritikerin und Gegnerin des Socialismo del Siglo XXI, also des sozialistischen Regimes in Venezuela, von allen Anfängen an. Und sie ist Mutter von 3 Kindern, Ökonomin, sehr erfolgreiche Unternehmerin, war dann auch im Parlament, wurde mit dem besten Resultat gewählt 2010, ist dann eigentlich als die führende Oppositionspolitikerin 2024 angetreten zu den Wahlen. Das Regime hat das verhindert mit irgendwelchen juristischen Erfindungen, mit irgendwelchen juristischen Ränken. Und sie gilt eigentlich seither als wirklich die Figur der Opposition, die auch immer wieder verfolgt wurde. Ja, ich würde sie fast ein wenig vergleichen mit Nelson Mandela in Südafrika, also was sie da für eine Rolle spielte. Sie wurde schikaniert, es gab Attentate auf sie. Sie ist untergetaucht, aber lebt jetzt seit 2 Jahren in der Klandestinität, gibt immer wieder Interviews. Wahrscheinlich ist sie einfach zu prominent mittlerweile, als dass man sie umbringen oder sonst wie irgendwie einkerken könnte. Also das Regime lässt sie so halbwegs gewähren.
Wofür wurde der Nobelpreis denn verliehen und welcher Arbeit und welcher Wirkung von Machado liegt das Ganze zugrunde?
Ja, bei den Nobelpreisen ist es ja immer so eine Sache, so bei den Friedensnobelpreisen, die werden ja meistens an Menschen verliehen, die zwar irgendeine gute Absicht verkörpern, aber in der Regel muss sich ja dann dieses Friedensprojekt erst weisen, ob das dann wirklich funktioniert. Und in der Vergangenheit war das ja oft sehr zwiespältig. Es gab da Nobelpreisträger, die sich im Nachhinein als nicht sehr friedlich erwiesen haben. Nun, bei Machado ist eigentlich dieses Risiko, sagen wir, nicht so groß, weil sie hat seit 20 Jahren eine sehr klare Linie und Venezuela ist eine fürchterliche Diktatur. Es ist eine Narkodiktatur, das ist keine Verschwörungstheorie. Und es ist die letzte Diktatur in Südamerika und von daher ist es auch bemerkenswert, dass eben dieses Nobelpreiskomitee, das ja sonst eigentlich gerade in Südamerika immer linke Politiker ausgezeichnet hat oder sogar Guerilleros. Wir erinnern uns an Rigoberta Menchú in Guatemala, an Adolfo Pérez Esquivel in Argentinien oder an Juan Manuel Santos, den Präsidenten von Kolumbien, der den Friedensvertrag mit den FARC da hingekriegt hat. Aber dieser Friedensvertrag hat sich im Nachhinein dann als nicht sehr effektiv erwiesen. Also, das ist eigentlich etwas Neues, dass mal eine Politikerin, die zwar, ich weiß nicht, ob es dem rechten Spektrum, sie ist einfach eine Liberale. Und wenn Venezuela wieder aus dieser fürchterlichen Krise herausfinden will, dann braucht es eine Liberalisierung. Aber trotzdem bemerkenswert, dass mal eine eher rechte Politikerin diesen Preis erhält.
Sie hat ihren Preis gleich dem Volk Venezuelas, aber auch Präsident Trump gewidmet. Was hat das denn innerhalb des eigenen Landes, aber auch bei Präsident Trump, aber auch gerade bei der Maduro-Regierung für Reaktionen hervorgerufen?
Für die Maduro-Regierung war es natürlich eine Bestätigung, dass sie eine Emissärin des Imperiums ist. Oder man hat das zwar nicht großartig kommentiert, aber es ist klar, sie wird als Marionette des US-Imperiums beschimpft oder niedergemacht. Maria Corina Machado ist eine enge Vertraute, mehr als von Donald Trump, von Marco Rubio. Marco Rubio, das ist ja der Außenminister der USA, selber der Sohn von Exilkubanern, die alles verloren haben, spricht übrigens perfekt Spanisch, also mit kubanischem Akzent. Und Rubio hatte Machado schon letztes Jahr vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis. Und da gibt es eine enge Verbindung. Das sieht man auch jetzt in der Politik der USA, die nun wirklich gerade in den letzten Monaten massiv Druck ausgeübt haben auf das Regime von Venezuela. Also es gab diesen Haftbefehl gegen Maduro wegen Drogenhandels. Dann gibt es diesen Aufmarsch der US-Flotte, einer ganz kleinen Armada vor der Küste Venezuelas. Das Eigentum von Maduro, Luxusgüter wurden beschlagnahmt. Also diese Schlinge, die zieht sich immer mehr zu um dieses Regime in Caracas. Und Machado hat auch erkannt, ich meine, die sitzen so fest im Sattel, dieses Maduro-Regime. Ohne amerikanische Hilfe wird es nicht zu einer Demokratisierung in Venezuela kommen. Und deswegen ist es sicher auch strategisch richtig, dass sie nun Donald Trump etwas Honig um den Mund schmiert und sagt, na gut, eigentlich hätten sie den Nobelpreis, Friedensnobelpreis verdient. Und daran sieht man auch, dass es hier eben um die Sache geht und nicht um ihre Person.
Man weiß ja schon, dass Donald Trump jemand ist, der sehr persönlich gerne auch diesen Nobelpreis gehabt hätte und sich vielleicht auch geschmeichelt fühlt und es genau die Art und Weise ist, wie man Donald Trump eben auf seine Seite ziehen und beeindrucken kann. Wird dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass die USA sich noch stärker und möglicherweise Donald Trump noch stärker in Südamerika und Venezuela einmischen, wird die dadurch größer?
Ja, da bin ich mir nicht so sicher, weil Trump ist in einer ambivalenten Situation. Also er sagt ja immer America first, also wir machen schon gar keine Kriege und die Intervention in Venezuela, das wäre ja eine militärische Intervention. Und da ist Donald Trump grundsätzlich sehr skeptisch. Auf der anderen Seite hat er eben diesen Druck erhöht und es soll da auch in der US-Regierung zwei Lager geben. Also dieser Marco Rubio, der Sicherheitschef und Staatssekretär, also Außenminister eigentlich. Und der ist ein Hardliner, der geht als Falke. Auf der anderen Seite sind die Kräfte, die sagen, ja, wir sollten uns da raushalten. Wir haben schon viele schlechte Erfahrungen gemacht, wenn die Amerikaner einmarschieren. In Südamerika oder in Lateinamerika ist es nicht immer so gut gekommen. Also, um es auf den Punkt zu bringen, einen Einmarsch von Truppen oder wirklich eine militärische Invasion, die halte ich nach wie vor für sehr unwahrscheinlich. Aber der Druck erhöht sich mit diesem Friedensnobelpreis ganz klar.
Was kann das denn mit der ganzen Region machen? Also wenn sich der Druck erhöht, wie das geschehen kann, das müsste man sich überhaupt auch erst nochmal ansehen. Aber was macht diese Entscheidung des Komitees, Frau Machado den Friedensnobelpreis zu geben und auch so dieses Wechselspiel zwischen, man ist bedroht von Maduro, man wird halb unterstützt irgendwie von Trump und hat jetzt diesen moralischen Ritterschlag des Friedensnobelpreises noch bekommen. Was macht dieses Wechselspiel mit der ganzen Region?
Ja, also der Nobelpreis ist übrigens vorweg noch sicher zuerst noch eine Lebensversicherung für Machado. Also das Regime in Venezuela wird sich jetzt erst recht zweimal überlegen, ob man diese Frau einsperren oder umbringen wird. Also es ist für sie sicher eine ganz persönliche, ja, Lebensversicherung, würde ich mal sagen. Regional bedeutet es, wir hatten ja in den Nullerjahren eben ausgehend von Venezuela so eine Renaissance des Sozialismus in ganz Südamerika. Und diese Experimente sind überall grandios gescheitert. Argentinien, Hyperinflation, da hat Milei das Ruder rumgerissen. Bolivien, nach 20 Jahren Socialismo del Siglo XXI, ist auch am Ende. Da findet jetzt auch ein großer Wechsel statt. Also auf dem ganzen Kontinent ist eigentlich ein Rechtsrutsch zu beobachten. Und es ist wirklich bemerkenswert, dass die Regierung von Petro in Kolumbien, der selber ein Ex-Guerriero ist, das ist also die einzige Regierung in ganz Südamerika, die noch zum Regime in Venezuela hält. Sonst haben sich alle abgewandt und fordern auch mehr oder weniger offen ein System, also eine Rückkehr zur Demokratie. Also namentlich auch Gabriel Boric in Chile, also ein ganz klarer Sozialist. Aber auch Lula in Brasilien ist auf Distanz gegangen zu seinem Verbündeten eigentlich Maduro. Wahrscheinlich die Mehrheit der Länder Lateinamerikas, die begrüßen den Druck der USA auf einen Regimewechsel. Denn in Südamerika ist Venezuela wirklich noch die letzte Diktatur. Mhm. Und das wäre natürlich von einer großen Bedeutung für die ganze Region, wenn diese Diktatur wieder einer Demokratie weichen würde.
Sie haben aber auch gesagt, dass ganz Südamerika, ob jetzt Diktatur oder nicht, eben relativ instabil ist durch unterschiedliche Faktoren, durch das Gezerre auf der einen Seite, durch Nordamerika, dann haben wir die Narcos, dann haben wir natürlich auch den chinesischen Einfluss, die immer gerne auf die Rohstoffe und so weiter schauen. Womit haben wir zu rechnen und welche Szenarien und welche Faktoren gibt es, mit denen wir rechnen können jetzt in der nächsten Zeit?
Ja, also diese Instabilität geht eigentlich zu einem guten Teil noch auf den Kalten Krieg zurück, wo vor allem Russland und China massiv diese Guerillas oder Terroristen, wie man hier in Peru sagt, unterstützt hat. Dann kam so ein Wachstumszeitalter nach dem Zusammenbruch des real existierenden Kommunismus, der Sozialismus. In den 90er Jahren gab es eigentlich überall Wachstum und da lief es eigentlich ziemlich gut überall in Lateinamerika. Und dann mit Hugo Chavez und Venezuela gab es dann wieder so eine sozialistische Renaissance und ein Wiederaufflammen dieses Kalten Krieges. Denn wir müssen sehen, das Regime in Venezuela, das ohne die Unterstützung von Russland, China und Iran, wären die schon lange am Ende. Also die können, genau wie Kuba, können nur mit dieser Unterstützung funktionieren. Und natürlich mit dem Drogenhandel. Also das darf man nicht unterschätzen. Das ist kein Mythos. Dieses Regime ist bis über die Ohren in den Kokainhandel verstrickt. Und das destabilisiert wiederum die ganze Region. Und das hat dann wieder mit geostrategischen Interessen zu tun, also China und Russland, der Iran, die wollen natürlich den Einfluss im Hinterhof sozusagen der USA beibehalten. Also es ist, wie gesagt, so eine Weiterführung des Kalten Krieges. Und wenn dieses Regime in Caracas fällt, dann würde das schon, glaube ich, zu einer Beruhigung in der Region führen. Vor allem China würde an Einfluss verlieren.
Glauben Sie, dass Machado in Venezuela in näherer Zukunft vielleicht auch eine Führungsrolle übernehmen kann? Und das liegt vielleicht auch so auf der Hand als Exit-Strategie für die Maduro-Regierung, so nach dem Motto, wenn man dem Druck jetzt nicht weiter standhalten kann, dann versucht man das irgendwie soft aufzufangen, so nach dem Motto, wir spannen da jetzt jemanden davor, der eher aus einem gemäßigten Lager kommt. Oder ist es dann alles Knall auf Fall, die Regierung Maduro wird dann weg sein, also wenn die fällt, dann rauscht es so richtig, oder wie?
Ich bin da ziemlich pessimistisch. Ich meine, das ist ja nicht nur Maduro, sondern es ist eine ganze Schicht von Privilegierten, die genau wissen, also wenn das Regime fällt, dann fallen wir auch. Und alle sind in kriminelle Handlungen. Das ist nicht nur das Drogengeschäft, das ist auch illegale Goldgeschäfte, Ölgeschäfte. Das ist wirklich ein kriminelles Regime mit Hunderten von Profiteuren oder Tausenden. Und die wissen genau, wenn Maduro fällt, wenn das Regime fällt, dann sieht es nicht mehr gut aus für uns. Und so freiwillig werden sie ihre Stellungen nicht räumen. Und ich glaube nicht, dass Maria Corina Machado, die eigentlich immer einen sehr klaren Kurs gefahren hat, dass die da große Kompromisse machen würde mit diesem wirklich kriminellen Regime. Ich bin da pessimistisch, dass es da wirklich einen friedlichen Wandel geben kann.
Sagt unser Südamerika-Korrespondent Alex Bauer und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. In Deutschland fehlen 1,2 Millionen Wohnungen. Das ist kein neues Problem, aber es wird immer schlimmer. Und schon seit Jahren doktert die Politik da herum und kommt nicht so richtig aus den Startlöchern oder sie tut das Falsche. Hohe bürokratische Hürden, hohe Auslastung der Bauunternehmen, hohe Zinsen und Kosten, all das führt dazu, dass zu wenig gebaut wird. Das soll jetzt alles anders werden. Der Bundestag hat nämlich den sogenannten Bauturbo beschlossen. Ein Gesetz, das gerade die lange Wartezeit durch die Bürokratie verkürzen soll. Über diesen Bauturbo spreche ich jetzt mit der Bauunternehmerin Susanne Hussmann. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Zunächst mal, was soll der Bauturbo bewirken und auf welche Art von Bauten zielt er eigentlich genau ab?
Ja gut, aus meiner Sicht ist der Bauturbo der Schritt in die richtige Richtung, zumal er den Kommunen eben aufträgt, dass sie auch im Außenbereich einfacher und wenn keine Bebauungspläne existieren können, Genehmigungen erteilen können. Das macht es natürlich leichter, in Bezug auf eine Planung schnell zu einer genehmigten Planung zu kommen.
Mhm. Also der Bauturbo soll den Wohnungsbau beschleunigen. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Ansatz, um dieser Wohnungskrise Herr zu werden?
Na gut, der richtige Ansatz dahingehend, weil normalerweise, vor allen Dingen, wenn Sie jetzt im Außenbereich was planen und es gibt keinen Bebauungsplan, dauerte das ja ewig, ja, und konnte auch mit vielen Einsprüchen und hin und her regelrecht torpediert werden. Insofern ist es natürlich eine Erleichterung, weil es Baumaßnahmen oder Genehmigungen einfacher machen kann. Jedoch nach wie vor, das ist das Wort kann, wenn sich natürlich eine Kommune gegen eine Idee eines Investors oder eines Bauwilligen stellen möchte, kann sie das natürlich weiterhin, weil es ist ja nur eine Kann-Vorschrift, die aber immer wieder zu betonen, in die richtige Richtung geht und natürlich auch Genehmigungszeiten und Verfahren verkürzen kann.
Also sie kann es genehmigen, sie muss es aber nicht und Sie haben da, ohne es zu wollen, letztendlich schon ein paar Fallstricke angedeutet. Was ist denn die Kehrseite vom Kann?
Naja, die Kehrseite vom Kann ist, wenn ich jetzt einen Gemeinderat, einen Bürgermeister habe, im Regelfall ist es ja so, dass die Gemeinderäte sich oftmals dem, was ein Bürgermeister möchte, anschließt. Und wenn der dann zum Beispiel vehement nicht möchte, dass im Außenbereich gebaut wird, dann kann er natürlich sagen, nee, will ich nicht, machen wir nicht. Dann kommt man auch keinen Schritt weiter.
Das Gesetz erlaubt es den Kommunen, von Bebauungsplänen abzuweichen. Wird damit nicht auch die Planungssicherheit so ein bisschen untergraben?
Na gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Befreiungen, die wir ja auch heute schon haben, also wir haben ja heute oftmals, wenn man eine Baueingabe macht, eine sinnvolle Befreiung, der im Regelfall zugestimmt wird, wofür man oftmals dann auch eine Gebühr bezahlt. Aber ich denke, dass sich etwaige Befreiungen vermutlich schon in einem gewissen Spektrum bewegen. Also so, dass ich jetzt nicht zum Beispiel sagen kann, wenn ich jetzt ein Gebiet habe, also ich überspitze jetzt bewusst mit lauter Einfamilienhäuser, dass ich dann Empire State Building mit reinbaue, verstehen Sie, wie ich meine? Also das sind natürlich Dinge, die werden nicht möglich sein, aber vielleicht ist einfach möglich, dass man abweicht, wenn es heißt, ich habe ein Satteldach, dass man vielleicht aus Gründen der Auslastung etc. dann ein Pultdach machen könnte oder solche Dinge. Das wären vielleicht Möglichkeiten oder manchmal geht es ja auch um Grenzabstände und solche Details.
Das ist ja auch eine finanzielle Sache. Man spricht von bis zu 2,5 Milliarden Euro Einsparpotenzial pro Jahr. Wie realistisch ist denn diese Zahl oder handelt es sich wie so oft um eine politische Fehleinschätzung oder sogar absichtliche Schönrechnung?
Ja gut, wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass es wirklich alles sehr, sehr schnell geht und ich meine, die Frage, die dahinter steht, ist natürlich immer die, Sie müssen eventuell, wenn wir jetzt davon ausgehen, jemand muss ein Grundstück kaufen, jemand muss das Grundstück finanzieren, man hat das Grundstück dann schon, um sicherzustellen, man muss die Zinsen bedienen etc., dann spielt das natürlich schon eine Rolle. Ja, für jemanden, der vielleicht ein Grundstück schon länger besitzt, das bezahlt ist, mag das ja nochmal eine andere Situation sein. Aber ich meine, grundsätzlich bin ich bei irgendwelchen Zahlen, die gewisse Ministerien rausgeben, im Zweifel immer etwas skeptisch. Obwohl man ja den guten Willen einfach mal anerkennen will und in gewisser Form mag es ja auch möglich sein. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch so, wenn ich durch dieses Gesetz, wo ich vielleicht ein Geschoss mehr genehmigt kriege oder wo ich vielleicht dann doch durch eine Befreiung nochmal was anderes machen kann, das spielt sich ja dann auch in Bezug auf eine Ausnutzung von einem Grundstück, stellt sich am Ende positiv dar.
Wir haben das schon erwähnt, der Bund übergibt den Kommunen mehr Entscheidungsspielraum, aber damit einher geht eben auch die Verantwortung. Und jetzt kommt eigentlich auch so das Problem vielleicht, haben die Gemeinden da überhaupt die personellen und fachlichen Kapazitäten, um diese Aufgaben zu stemmen, also auch fristgerecht oder einfach schnell genug diese Entscheidungen fällen zu können und diese Aufgaben zu stemmen?
Ja gut, ich meine, der normale Weg ist ja, Sie stellen einen Bauantrag bei der Genehmigungsbehörde. Es ist jetzt zum Beispiel im kommunalen Bereich ein Landratsamt oder je nachdem, wenn ein Gebiet, in dem Sie bauen wollen, wenn das eine Stadt ist, dann hat die ja ihre eigene Baurechtsabteilung, ja, und entscheidet darüber selber. Die Kommunen, sage ich jetzt mal, die in einem Landratsamt angegliedert sind, die haben ja ihre Gemeinderatssitzungen, wo die Gemeinderäte zusammen mit dem Bürgermeister, eventuell ja auch mit der Öffentlichkeit, das sind ja im Regelfall auch öffentliche Beratungen, solche Bauvorhaben besprechen und diskutieren. Und dann wiederum gibt der Bürgermeister ja seine Empfehlung ab. Oder wenn es Ressentiments gibt oder Rückfragen, kann es natürlich sein, dass es nochmal rückgestellt wird, wo man mit dem Landratsamt oder mit der Bauherrschaft natürlich nochmal gewisse Punkte diskutiert. Na, aber ansonsten ist es aus meiner Sicht ein normaler Ablauf. Und ich meine, gut, doch dass die ja die letzten Jahre, würde ich mal sagen, eher weniger Bauvorhaben auf dem Tisch hatten, ist es halt für die Räte und vielleicht für den Bürgermeister mal wieder ein bisschen mehr. Ihre Sitzungen dauern etwas länger, aber im Normalfall gehen manche dieser Besprechungen in der Gemeinderatssitzung, wenn es jetzt nicht ein Bauvorhaben ist, das völlig umstritten ist, eine Viertelstunde.
Wenn es ums Bauen geht, dann ist das Thema Rechtssicherheit und Recht auch immer ganz, ganz wichtig. Deswegen die Frage, könnte das beschleunigte Verfahren auch langfristig zu mehr Rechtsstreitigkeiten führen? Weil wenn ein Betroffener vielleicht das Gefühl hat, oh, jetzt bin ich nicht gefragt worden, da bin ich übergangen worden, das passt mir nicht, wie die bauen und so weiter. Also läuft man da sehenden Auges auch in so eine Situation rein?
Da muss man natürlich dazu sagen, das ist heute teilweise schon der Fall. Also wir haben ja heute die sogenannten vereinfachten Genehmigungsverfahren. Und im vereinfachten Genehmigungsverfahren gibt es keine Nachbaranhörung mehr. Das gab es ja früher, worauf es natürlich zu sehr, sehr vielen Einsprüchen kam. und natürlich dann auch gute Beziehungen zwischen den Nachbarn. Das ist heute durch die vereinfachten Verfahren etwas anders. Da gibt es die Nachbarschaftsanhörung nicht mehr. Aber die Frage ist natürlich immer, ich meine, es gibt gewiefte Rechtsanwälte, ist natürlich auch eine ganz eigene Kategorie an Wirtschaftszweig, wo es natürlich immer wieder sein kann, dass die einen dann behindern. Ich meine, das hat man ja heute auch schon oft. Sie haben jetzt zum Beispiel im Innenbereich eine Baulücke, die sie bebauen wollen. Und plötzlich fällt den Nachbarn ein, wenn die sehen, oh, jetzt stellen die einen Kran. Ach, das will ich aber so nicht. Und das, was man eigentlich miteinander besprochen oder abgesprochen hat, hat plötzlich keine Gültigkeit mehr oder macht man plötzlich Ärger und blockiert von neuem. Da ist den Leuten teilweise dann auch völlig egal, dass eventuell auch wieder Kosten entstehen durch Stillstandszeiten, dass eventuell Mietwohnungen nicht erstellt werden, auf die manche Menschen ganz dringend warten. Also es ist nicht einfach und wir kennen ja, ich glaube, von wem war das? Es gab ja mal irgend so ein Lied, Maschendrahtzaun. Also ich glaube, da hat sich so viel nicht daran geändert. Ich glaube, das wird eher schlimmer, weil es ja auf allen sozialen Medien immer mehr Herrschaften gibt, die den Leuten sowas suggerieren.
Am Ende interessiert ja vor allem die Menschen, die dringend eine Wohnung suchen. Wird jetzt dieser Bauturbo tatsächlich zünden und dazu führen, dass Wohnungen schneller und vor allem günstiger auch verfügbar werden? Oder bleibt das eine Hoffnung auf dem Papier? Beziehungsweise, weil Sie ja auch schon im Vorhinein gesagt haben, es ist ein guter gemachter Anfang, worauf wird es denn jetzt in den Folgeschritten ankommen, Ihrer Meinung nach?
Also in den Folgeschritten kommt es meiner Meinung nach drauf an, was passiert, gibt es irgendwelche Anreize, zum Beispiel auch für Neubau, weil Neubau hat ja im Grunde genommen den Vorteil, dass Sie ja viel energieeffizientere Gebäude erstellen können, auch mit neuen Heiztechnologien etc., ja? Das heißt, in einem Neubau kann ich eine Wärmepumpe machen, weil ich den Neubau ja erstelle, der energetisch so ausgestaltet ist, dass eine Wärmepumpe ihre komplette Funktionalität und ihren Wirkungsgrad erzeugt. Aber das kostet natürlich. Und durch das, dass ja Habeck das Energiehaus 55, hieß es damals, zum neuen Standard erklärt hat, das in der Zeit vor Habeck mit ziemlich hohen Förderungen sanktioniert wurde. Natürlich war es eine Sanktionierung, aber weswegen hat man das gemacht? Weil man wollte ja, dass energetisch und auch vom Energieverbrauch die Häuser effizienter werden. Das ist dann von einem Tag auf den anderen im Endeffekt eingestampft worden. Und dadurch haben sich ja auch die Kosten immens erhöht, die sie ja für Dämmung ausufernd ist in Deutschland ja auch der Brandschutz. Ich meine, das ist auch eine Geschichte, wo man sich Gedanken machen kann, wie kann ich den Brandschutz reduzieren, ohne dass ich im Zweifel Leben gefährde. Verstehen Sie, da sind wir natürlich auch in einem Punkt, wo wir viel zu viel tun im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Wir müssen ja überlegen, mit jeder Erhöhung der CO2-Bepreisung steigen ja auch Baumaterialien, steigen Transporte etc. Ich meine, die Bauministerin ist ja Verfechterin und großer Fan des seriellen Bauens, aber das müsste ja auch erst ausgebaut werden und bis ich dorthin komme, dass das alles funktioniert, muss ich ja mit dem vorankommen, was ich habe und auch mit den Firmen und auch mit den Technologien.
Kurze bürokratische Wege, die die Geschwindigkeit von Bauvorhaben beschleunigen sollen und quasi so dieser unbürokratische Daumen rauf oder Daumen runter, Entscheidungen, die ganz schnell gefällt werden, kann das nicht auch dazu führen, dass gerade in der Baubranche wieder so eine Art Packelei gefördert werden könnte? Also so ein bisschen Vetternwirtschaft sozusagen?
Aus meiner Sicht sind einfach die Punkte, wo man ansetzen muss, an einer ganz anderen Geschichte. Wir reden ja zum Beispiel auch immer sozialer Wohnungsbau. Ich persönlich finde überhaupt nicht, dass sozialer Wohnungsbau noch so viel weiter gefördert muss. Ich finde, wir brauchen Wohnungsbau für die Leute, die ihren 8-to-5-Job haben, die Supermarktverkäuferin, die Altenpflegerin, der Altenpfleger, der Sanitäter etc. Für diese Bevölkerungsschicht, die ihre Steuern, Abgaben zahlt, für die brauchen wir bezahlbaren Wohnraum. Da wünsche ich mir schon lange kreative Konzepte, wie man dort Dinge miteinander verbinden kann oder zum Beispiel fördern kann, indem man sagt, okay, wenn du das machst, unterstützen wir dich mit was auch immer, zum Beispiel, indem du keine Mehrwertsteuer bezahlst und eine Bindung hast auf meinetwegen eine langfristige etc., die bei einem Verkauf weiter gilt etc. etc. Ich meine, natürlich sind es Details, die man ausgestalten muss, aber da gibt es ja aus meiner Sicht unendlich viel, was man tun kann. Ich meine, Sozialwohnungen, wissen wir ja, wer die alle kriegt. Wir brauchen aber Wohnungen für diejenigen, die jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen, 8 oder 10 Stunden. Für die Menschen brauchen wir Wohnraum. Und für die brauchen wir auch dadurch eine gewisse Entlastung, dass die für ihre harte Arbeit und dass sie das Hamsterrad betreten jeden Tag und dass sie vor allen Dingen den Kamin des Dampfers Deutschland am Rauchen halten, mit einer schönen Umgebung zu Hause weiter am Laufen halten können.
Sagt die Bauunternehmerin Susanne Husmann. Wir sprachen über den Bauturbo und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.
Deutschland ist nach wie vor in der Krise. Aber das Schöne ist ja, das ausrangierte politische Personal, das diese Krise mitzuverantworten hat, ist davon nicht betroffen. Es ist doch schon auffallend, wie schnell manche Politiker eine Weiterverwendung finden, oder? Da wird politisch für den Steuerbürger vieles falsch gemacht, aber für einen selbst läuft alles paletti. Über die Operation Abendsonne hören Sie jetzt den Kommentar des Tages von Frank Wahrlich.
Frau Geiwitz war einmal wer, dann wurde sie ihren Job als eine der schlechten Baupolitiker der Republik los. Frau Geiwitz war erfolglos, aber sie war immer brav, deshalb wird sie belohnt. Nach Auslaufen ihrer Übergangspension als Ministerin fällt sie nicht der Tüchtigkeit der Arbeitsagentur anheim und stürzt womöglich ins Bürgergeld. Die Sozialdemokratin, Freundin und Nachbarin von Kanzler war ich mal Scholz, wird Chefin des Bundesrechnungshofes. Der kontrolliert die Bücher der Regierung, sollte unabhängig sein und genau. Mit Clara Geiwitz wird der Bock zum Gärtner. Die schwarz-rote Koalition hat ihr diesen Job verschafft. Das nennt sich Bestenauslese nach Art deutscher Politik. Wer einmal oben war und mitgemacht hat, für den tun sich immer lukrative Türen auf. Christian Lindner hat seine Partei in die Bedeutungslosigkeit geführt, jeden Firlefanz der Ampel durchgewunken. Aber für ihn geht es lukrativ weiter. Seine Partei ruiniert und er macht sich davon. Eine internationale Personalagentur hat ihn angeheuert. Die Politik stellte ihm eine Sondergenehmigung aus, einem Job in der Privatwirtschaft nachzugehen. Privat ist diese Wirtschaft aber nur bedingt. Sie ernährt sich auch von Regierungsaufträgen. Ein solcher fetter Auftrag könnte sein, ein Jobportal für die Bundesregierung aufzubauen und zu betreiben. Das ist erst einmal Spekulation. Denn ein Work-and-Stay-Portal von Arbeitsministerin Baas angekündigt für ausländische Arbeitskräfte soll erst noch aufgebaut werden. In das Work-and-Stay-Programm werden Millionen eingebracht und glaube niemand, dass die Beamtenschaft des Arbeitsministeriums ein solches Portal selbst entwickeln, geschweige denn betreiben könnte. Ein Beamter kann so etwas nicht. Der Abgeordnete Scholz, der war mal was, bekommt von Steuergeld ein 8-Personen-Büro spendiert, den Steuerbürgern wird abgenommen, was geht. Aber die politische Elite versorgt sich selbst. Im Bundeshaushalt sind die kleinen Ex-Kanzler-NGOs eingespeist. Man gönnt sich alles. Untereinander natürlich kein Neid. Die kleine Ex-Kanzlerbelegschaft ist tüchtig und hat ihrem Chef einen ersten Termin besorgt. Betriebsausflug auf einen Biobauernhof. Scholz streichelt schwarze Rindviecher, trägt zu salopper Kleidung sein üblich verkniffenes Gesicht. Die Steuergelder bei der Arbeit, so schön kann Politik sein. Auch Scholz hat sein Austragshäusel gefunden. Die Krankenkassenbeiträge steigen und einer, der etwas damit zu tun haben könnte, kümmert sich um Weltgesundheitspolitik. Lauterbach, das ausgediente Polit-Talkshow-Möbel. Ex-Außenministerin Baerbock hat das Land Milliarden gekostet und Migranten einfliegen lassen. Jetzt macht sie Weltaußenpolitik. Naja, sie dreht TikTok-Clips auf den Straßen von Big Apple. Habeck verschafft sich ein Zubrot als sensibler Talkmaster und hält das Köpfchen kokett verständnisvoll schief. Der Mann hat als Politiker mit Steuermilliarden wie ein Zirkusclown jongliert. Auch er will das Land verlassen. Diese Personen sind zwar aus der Tagespolitik verschwunden, nicht aber von der öffentlichen Payroll. Überhaupt, diejenigen, die einmal oben waren, mitmachten, bleiben oben, immer dabei, irgendwie und irgendwo. Das ist die beste Auslese der deutschen Politik. Sie sind nicht weg, sie sind nur woanders. Dem ordinären Journalisten fällt dies natürlich nicht auf, ist keine Zeile wert, dass es oben so munter zugeht, während unten mancher um sein Erbe, sein Vermögen, seine Existenz bangt. Vielleicht darf der kleine Journalist nicht über die da oben schreiben, nicht opportun, nicht gut fürs eigene Fortkommen. Viele, die der vergangenen Regierung verbunden waren, können jetzt noch Posten bekommen, aber es eilt. Die Zeit wird knapp. Der Dauerstreit der Koalitionäre auf offener Bühne gefährdet die Selbstversorgung. Die Operation Abendsonne muss geschehen, solange es diese Regierung noch gibt. Bei all den Milliarden Steuergelder, die in Klima, Migration, Entwicklung, Welthilfe gesteckt werden, werden immer Leute beschäftigt sein, die zum politmedialen Establishment der Republik gehören. Diese Klima- und Ukraine- und Friedensmilliarden versorgen auch die deutsche Politelite und ihre Anhänger. Eine Frau Geiwitz wird den Teufel tun und ihren Job im Bundesrechnungshof so machen, wie er einmal angelegt war. Scharfe Kritik an der Haushaltsführung der Regierung, Stoppschilder setzen, Kontrolle ausüben. Geiwitz weiß, wem sie ihren Job zu verdanken hat. Sicherlich nicht ihren Fähigkeiten. Immerhin, sie ist Freundin desjenigen, der die Bio-Rinder krault. Sie alle haben viel zu lachen. Sind sie doch aus demselben Stall, war doch klar.
Das war der Kommentar des Tages von Frank Wahrlich. Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Montag, den 13. Oktober 2025. Zum Schluss will ich Ihnen noch einen Programmtipp ans Herz legen, denn heute im Lehrerzimmer spricht Stefan Milius mit Ludwig Muxel, dem Initiator des Philosophikums in Lech. In Vorarlberger Höhen diskutieren mehr als 500 Menschen mit kompetenten Wissenschaftlern über philosophische Fragen der Zeit. Sie erfahren, wie es zu dieser jährlich stattfindenden Veranstaltung kam, welche Themen dort behandelt wurden und was nächstes Jahr auf dem Programm steht. Das Lehrerzimmer hören Sie heute um 10, 16 und 22 Uhr. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.